Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Wall Street wurde kurz ausgebremst durch die schwachen Wirtschaftsdaten der Euro-Länder, aber die Ergebnisse sind anhaltend gut. The Gap, NetApp, Ross Stores, Elastic, alle nach den Zahlen teils deutlich auf der Gewinnerseite. Auch Intuit, naja, eigentlich ganz gute Zahlen, aber die Aussichten für das laufende Quartal leicht enttäuschend. Der Wert sieht etwas Abgabedruck. Amerikanische Aktien sind weiterhin ja die Dominanz, muss man sagen. Im MSCI World Index machen US-Aktien mittlerweile eine Rekordgewichtung von 75% aus. Ja, es war auffällig, dass heute Morgen um 4 Uhr meiner Zeit die Futures erstmal eingeknickt sind. Und das hing an den Wirtschaftsdaten aus Europa. Der PMI-Einkaufsmanager-Index der Euro-Länder, eine echte Enttäuschung, sowohl im Industriesektor, der Index bei nur noch 45,2 im November, alles unter 50 bedeutet nachlassende Geschäftsaktivitäten und auch der Dienstleistungsbereich kühlt immer mehr ab, ein Niveau von 49,2, also auch unter der Marke von 50. Die Wall Street hatte mit 51,6 gerechnet, also der Himmel in Europa, in den Euro-Ländern trübt sich immer weiter ein. Der Abgabedruck auf den Euro wurde natürlich auch durch den Ausgang der US-Wahlen noch zusätzlich verstärkt. Und auf Dauer kann das natürlich auch das Ertragswachstum der großen amerikanischen Konzerne einbremsen. Aufgrund der Währungsveränderung, der Dollar-Index wird immer stärker. Ne? Allerdings sehen wir beim Yen weiter leichten Auftrieb. Es gibt weiter Zeichen, dass wir in der kommenden Woche bzw. im Dezember eine Zinsanhebung in Japan sehen dürften. Die Kerninflation der Verbraucherpreise in Japan lagen leicht über den Erwartungen des Marktes. Das heizt diesen Gedanken an, dass die Bank of Japan die Zinsen erneut anheben wird. Eine der wenigen Zentralbanken in dieser Welt, die aktuell auf diesem Kurs sind. So, jetzt kommen wir mal ganz kurz noch zur amerikanischen Politik. Jetzt heißt es also, Warsh, der ehemalige Notenbankgouverneur, wird zunächst einmal Finanzminister in den USA. Man munkelt, dass Trump, sobald Powell von seiner Rolle als Notenbankchef zurücktritt, Warsh dann verlagern würde vom Finanzminister zum Chef der US-Notenbank. Also in anderen Worten, es gibt immer noch sehr viele Spekulationen, wer es letztendlich sein wird. Fest steht aus Sicht der Wall Street, dass ob es jetzt Rowan wird, also der Chef von Apollo Global, oder Bessent, der Milliardär und Hedgefondsmanager, oder Warsh, die Wall Street kann mit allen drei Kandidaten leben. Und die Tatsache, dass Matt Gaetz einen Rückzieher gemacht hat als der nominierte Chef des Justizministeriums, das wird an der Wall Street auch deshalb begrüßt, weil es ein Signal ist, dass auch die Mehrheit der Republikaner nicht vollends nach der Pfeife von Trump tanzen wird. Der Widerstand in den eigenen Reihen gegenüber Gaetz war groß. Insofern also scheinen die Kontrollmechanismen zwischen dem Weißen Haus und dem amerikanischen Kongress Stück weit immer noch zu funktionieren. Das war also auch aus Sicht der Wall Street eine erfreuliche Entwicklung. So, und damit kommen wir jetzt ganz kurz nochmal zu den Aussichten für die nächste Woche. Es wird eine vergleichsweise ruhige Woche bis auf den Dienstag. Das wird der spannendste Tag, was Ergebnisse betrifft. Am Dienstag nach dem Closing haben wir die Quartalzahlen von Autodesk, von CrowdStrike, von Dell, von HP und noch einige Einzelhändler, Nordstrom und Urban Outfitters. Und am Dienstagmorgen werden bereits die Kaufhauskonzerne Kohl's und Macy's Zahlen melden. Das wird deshalb viel Beachtung finden, weil Target ja nun wirklich schlechte Zahlen und Aussichten gemeldet hat. Da wird man also genau hinschauen, ob das ein rein Target-fokussiertes Problem ist oder ob auch die anderen Einzelhändler darunter gelitten haben. Denn insgesamt ist das Ertragsbild heute Morgen im Einzelhandel eher positiv. Wir haben die Aktien von Gap solide auf der Gewinnerseite. Der Ertrag konnte die Schätzungen deutlich schlagen. 72 Cent pro Aktie, 57 Cent wurden geschätzt, vor allen Dingen dank der höheren Margen. Und man betont, dass das vierte Quartal, also die Weihnachtssaison, sehr stark begonnen habe. Ross Stores, auch ein Einzelhändler mit sehr guten Zahlen, und die Aussichten für das Jahr werden angehoben. Wir haben im Tech-Sektor NetApp mit soliden Zahlen. Die Margen wurden auch übertroffen, also die Schätzungen. Und wir haben Elastic als Star des Tages, die Aktie deutlich im Plus mit Ergebnissen, die erheblich über den Erwartungen des Marktes liegen. Und wir sehen das letztendlich gesehen auch bei den Analystenkommentaren. Die Aktien von CrowdStrike wird nächste Woche Zahlen melden. Das Kurstier wird angehoben bei der KeyBank auf $395. Die Aktie wird weiterhin mit Übergewichten empfohlen. Wir haben die Aktien von NetApp, die bei der Bank of America empfohlen werden. Bei der Bank of America, sondern bei Barclays. Das Kursziel steigt auf $132. Die Aktie wird aber nur mit Halten eingestuft, und die Bank of America hebt zwar das Kursziel an auf 121, bleibt aber bei einer Verkaufsempfehlung. Da bleibt man also anhaltend skeptisch. Die Aktie ist trotzdem leicht auf der Gewinnerseite. So, wir haben im Einzelhandelbereich wieder Walmart auf den Empfehlungslisten. Walmart hatte diese Woche ausgesprochen gute Zahlen und Aussichten. Die Aktie wird hier von Barclays weiter zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von jetzt stolzen $90. So, ganz kurz noch ein Blick auf Intuit. Die Ergebnisse im jetzt angebrochenen Quartal werden die Ziele verfehlen. Aber die Prognosen für das Gesamtjahr werden trotzdem bestätigt. Deshalb ist die Aktie also nur leicht im Minus und der Wert wird heute verteidigt. JP Morgan bleibt zwar nur bei Halten, bei neutral, aber das Kursziel steigt auf $640. Jefferies hebt das Kursziel sogar auf $800 an, bleibt bei der Kaufempfehlung und sagt, das Fiskaljahr 2025 müsste Verbesserungen sehen und an Dynamik gewinnen. Barclays senkt das Ziel aber trotzdem $775, ein immer noch hohes Niveau. Und man bleibt auch hier bei Übergewichten. Deshalb also hält sich die Reaktion der Aktie so ziemlich in Grenzen. Ja, China Tech hatte es diese Woche ausgesprochen schwer. Wir haben Zahlen jetzt auch von Baidu bekommen. Enttäuschungen auf breiter Front. Barclays stuft die Aktie auf Halten ab. Benchmark bleibt bei Kaufen. Die lagen bisher vollkommen daneben. Barclays betont, dass Baidu auch das Problem hat, neben dem schwachen Makroumfeld in China, dass man ein Innovationsproblem hat. In anderen Worten, die Suchmaschine von Baidu, mittlerweile werden 20% der Suchaktivitäten durch generative AI generiert und die Monetarisierung in diesem Segment ist weitaus niedriger als in den herkömmlichen Search-Bereichen. Das ist natürlich auch eine wichtige Signalwirkung für Google, muss man sagen, denn das Thema AI wird dann natürlich auch die Suchmaschine mit angreifen. Wir haben heute Morgen das Anlegermagazin Barron's, die verteidigen die Aktie nach den Kursverlusten gestern. Und man sagt, es gibt immer noch Anstiegspotenzial trotz der regulatorischen Risiken und des zunehmenden AI-Wettbewerbs. Gestern hatte das US-Justizministerium die Ausgliederung von Chrome gefordert. Das wird trotzdem ein sehr langer Weg, bis das rechtlich durchgesetzt werden kann. Und ob es überhaupt rechtlich durchgesetzt werden kann, ist fraglich. Wir haben heute Morgen Reuters, die auch betonen, dass die rechtlichen Hürden Google zu diesem Schritt zu zwingen, sehr hoch sein. Ich darf daran erinnern, das Justizministerium hatte im Jahr 2000 auch Microsoft dazu gezwungen, quasi den Explorer und Windows voneinander zu trennen. Aber in der Berufung wurde das dann von einem Gericht im Jahr 2001 quasi abgelehnt und damit war man auch da nicht erfolgreich. Das letzte Mal hatte man eine Zerschlagung eines großen Konzerns im Jahr 1982 umgesetzt. Bei AT&T ist lang, lang ist's her, also mit der neuen Trump-Administration ohnehin im Januar im Ruder, bleibt das alles fraglich. Ja, bei Apple nimmt der Gegenwind in China immer mehr zu, das berichtet das Wall Street Journal. Huawei wird jetzt in Kürze das Mate 70 vorstellen, ein weiteres neues Smartphone. Und damit dürfte der Wettbewerbsdruck bei Apple im Land in China also weiter zunehmen. Ja, werfen wir kurz nochmal auf einen Blick auf eine ganz interessante Statistik von der Bank of America. Wir haben zwei sehr ungewöhnliche Jahre. Der S&P 500 konnte im Jahr 2023 über 20% zulegen und jetzt im Jahr 2024 auch. Das gab es in den letzten 150 Jahren nur 4-mal an der Wall Street. Was passiert danach eigentlich im dritten Jahr? Die Bank of America hat sich das historisch mal angeschaut. Im Jahr 1929 ging es danach 12% runter, 1937 um 39%, 1956 eine sehr geringe Performance, nur 3% bergauf, und die einzige wirklich positive Ausnahme waren die Jahre 1997 und 1998. Da ging es um weitere 31% und 27% bergauf. Das war wirklich ja eine himmlische Phase für den S&P 500, wenn man bedenkt, dass in den zwei Vorjahren, also 95 und 96, der S&P um insgesamt über 54% zulegen konnte. Ja, mal schauen, was im kommenden Jahr auf uns zukommt. Vor allen Dingen auch natürlich mit all den Hürden, die wir hier noch nehmen müssen. Wie werden die Einfuhrzölle aussehen? Wie wird sich die sehr harsche Einwanderungspolitik und vor allen Dingen die vielen Abschiebungen auf den Arbeitsmarkt auswirken? Wie wird sich das starke Wachstum auf die Inflation auswirken? Und all das bei einer ausgesprochen hohen Bewertung des amerikanischen Aktienmarkts. Amerikanische Aktien machen im MSCI World mittlerweile eine Gewichtung von 75% aus. Wie gesagt, sehr, sehr hoch und getragen durch das Ertragswachstum von Corporate America. Goldman Sachs rechnet ja im nächsten Jahr mit 11% Gewinnwachstum im S&P 500, während die anderen Regionen dieser Welt, Europa und selbst Japan, immer weiter an Boden verlieren, was die Gewichtung betrifft im MSCI World. So, jetzt wünsche ich ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Quack.